SWR Kultur. Gespräch.
Diesen wendigen Hasenschritt, um nicht erschlagen zu werden, halte ich für den wichtigsten Tanzschritt überhaupt. Ein Zitat von Ihnen, Helena Waldmann. Sie sind eine der bedeutendsten Choreografinnen und Theaterregisseurinnen der Gegenwart, 1962 im bayerischen Burghausen geboren. Sie studierten im ersten Jahrgang Anfang der 1980er Jahre angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Heute leben Sie in Berlin, wenn Sie nicht gerade für Ihre Produktionen unterwegs sind, zählen zu den bedeutendsten Persönlichkeiten im zeitgenössischen Tanz und Sie haben Tanzfilme realisiert. Mein Name ist Nathalie Kurt und ich spreche jetzt mit Helena Waldmann über Ihr Leben und den Tanz. Frau Waldmann, Sie sind Choreografin und Tanzregisseurin, Sie machen politisches Tanztheater. Welche Berufsbezeichnung gefällt Ihnen denn am besten?
Ich nenne mich Tanzregisseurin, was damit zu tun hat, dass ich ja selber gar nie Tänzerin war. Und auch nicht Choreografie studiert habe, sondern angewandte Theaterwissenschaft, wie Sie eben schon gesagt haben. Und auch angefangen habe, mit Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten am Schauspielhaus Bochum und habe dort auch Regieassistenz gemacht und Dramaturgieassistenz. So waren also meine ersten Versuche im Theater tatsächlich Schauspiel. Und das war aber Anfang der 90er Jahre oder eigentlich Ende der 80er schon. Und ich merkte, dass nach so einem Studium, was ein sehr in die Zukunft gerichtetes Studium war, also wir haben immer gesagt Robert Wilson und in die Moderne und wenig zurück, waren mir die Stadt- und Staatstheater und mit dem sehr eng oft und auch das Schauspiel zu stark immer so an dramatischen Texten gebunden. Und ich habe dann auch angefangen, nicht dramatische Texte zu inszenieren. Und über diese nicht dramatischen Texte bin ich dann immer mehr dazu gekommen, auch mit Tänzern und Tänzerinnen zu arbeiten. Und das hat mich dann deutlich mehr überzeugt. Und so bin ich beim Tanz geblieben, eigentlich als Autodidaktin.
Gab es denn etwas, an das Sie heute noch zurückdenken im Studium? Als junger Mensch hat man ja manchmal so einschneidende Erlebnisse, die den späteren Weg dann auch prägen, ohne dass man das zu dem Zeitpunkt schon weiß.
Ja, im allerersten Semester gab es eine wunderbare Choreografin aus Amerika, Emma Lou Thomas, und die machte mit uns die Bewegungsmaschine. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich glaube, du wärst im Tanz gut aufgehoben. Das konnte ich mir damals noch überhaupt nicht vorstellen, weil ich eigentlich sonst, in diesen Zeiten ging man ja noch in die Disco, also in der Disco getanzt habe, aber dass ich Choreografin werden sollte, war mir seltsam, aber es hat mir geschmeichelt. Und ich habe es mir behalten und das hat ja dann auch funktioniert.
Da gehen wir natürlich gleich noch viel mehr drauf ein. Ich habe gelesen, dass Sie also die Theaterwissenschaft studiert haben, aber auch mal überlegt haben, Neuropathologie zu studieren. Also eine Wissenschaft, die sich mit Erkrankungen vom zentralen Nervensystem und auch mit Muskelerkrankungen beschäftigt. Was hat Sie daran interessiert?
Ja, das war die Auseinandersetzung mit der Demenz. Daraus ist ja das Stück Revolver besorgen entstanden mit der wunderbaren Tänzerin Brett Rodemund. Und dass ich mich für die Demenz interessiert habe, hing damit zusammen, dass mein Vater an Demenz erkrankt war. Und wir hatten dann die Chance, hier in Berlin an der Charité ein Professor hat sich uns angeschlossen, kann man fast sagen, also an diesem Projekt. Und er hat für mich ein Gehirn lamelliert. Und wir haben das aufgenommen und er hat sehr, sehr viel erzählt darüber. Und ich war in diesen Charité-Räumen und habe deren Arbeit sehen können und war dann auch bei einer Obduktion. Es ist ein Thema, was sehr unter die Haut geht und mich hat es so fasziniert zu der damaligen Zeit, dass ich dachte, wenn ich nicht damals auch schon zu alt gewesen wäre, wäre das eventuell etwas gewesen, was mich interessiert hätte.
Sie haben das Stück Revolver besorgen, heißt es, das Stück über die Demenz, rund 4 Jahre gemacht, bevor Til Schweiger seinen Film Honig im Kopf mit Dieter Hallervorden als Demenzkranken auf die Bühne gebracht hat. Sehr erfolgreich auch. Sie haben gesagt, Sie haben Ihren demenzkranken Vater jahrelang begleitet. Wie fließen denn generell Ihre eigene Biografie und Ihre eigenen Gefühle in die Arbeit mit ein?
Das war bei Revolver besorgen natürlich ganz speziell, weil es eben in meiner Familie war und eine langjährige Beobachtung stattgefunden hat und somit auch eine Beobachtung, die vielleicht dem auch nicht ganz entspricht, wie die Demenz oft auch dargestellt wird. Weil es ist immer der totale Horror und es ist natürlich auch überhaupt nicht schön. Ich möchte jetzt nichts schön malen, aber es ist auch so, dass die Demenz viele Dinge zumindest auch mitbringen kann, die auch viel mit Humor zu tun haben und Loslassen zu tun haben und sich eben auch in andere Welten zu begeben. Und mir ist es sehr leicht gefallen, weil ich auch eben sehen konnte, dass ich mit meinem Vater Theater spielen konnte. Ich konnte permanent Rollen wechseln. Ich war jetzt mal Ophelia, dann das Gretchen und dann auch Hamlet und keine Ahnung. Das hat alles funktioniert und eben das mit ihm in seine Welt gehen anstatt zu versuchen, ihn wieder in meine Welt zurückzuholen, war gut. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist nicht bei allen Stücken so gewesen. Also ich weiß, heutzutage geht es immer so um die Authentizität und man muss es irgendwie selber erlebt haben und sonst darf man so ein Thema überhaupt nicht anfassen. Ich würde sagen, eher die Themen kommen auf mich zu und dann interessieren sie mich oder sie sind oft, meine Mutter hat oft gesagt, wieso weißt du das Dinge immer vorher schon? Und das ist natürlich super, also es vorher zu riechen und zu fühlen und dann Themen zu machen, die sozusagen noch einen kleinen Moment vor dem sind, bevor alle das Thema machen.
Nun ist ja so bei der Demenz, also Demenzkranke verlieren ein Stück ihrer Persönlichkeit, das Gehirn, man kann das nachweisen, es schrumpft. Und sie können sich auch oft zunehmend der Außenwelt nicht mehr so verständigen, dass man weiß, was sie möchten, weil sie auch in ihrer eigenen Welt leben. Und warum ist dieser Zustand also eines Menschen, warum ist der Tanz das Medium, bei dem Sie gedacht haben, das eignet sich am besten, um diese Demenz auszudrücken?
Ich kann gar nicht sagen, dass es sich am besten eignet. Der Tanz ist das Mittel, was mir zur Verfügung steht. Und ich habe gewusst, dass ich das Stück nur machen kann mit einer sehr professionellen klassischen Tänzerin. Das hat damit zu tun, dass man bei der Klassik sehen kann, wenn etwas nicht stimmt. Im modernen Tanz, zeitgenössischen Tanz, ist es völlig unmöglich. Aber beim klassischen Tanz kann man eben sehen, sie tanzt ein Stück aus Giselle und auf einmal weiß sie nicht weiter. Oder mit dem nicht weiter wissen, doch, man kann sogar sehen, dass, wenn sie nicht weiter weiß, Leute, die sich auskennen im Tanz, können das sehen. Oder dass bestimmte Kopfhaltungen nicht stimmen. Also man kann Fehler erkennen oder man kann vergessene Momente erkennen. Und insofern hat es mir einfach eingeleuchtet, das über den Körper zu erzählen und sozusagen das Herunterbrechen, das Verlieren von Fähigkeiten ist sehr gut darstellbar über den Körper. Und ich meine, die Britt Rodemund hat ein ganz großes schauspielerisches Vermögen auch. Also sie hat eigentlich beide Mittel eingesetzt.
Sie haben es vorhin angedeutet, Sie haben selber nie überlegt, doch nochmal zu tanzen. Oder gab es irgendwann den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich möchte vielleicht doch selbst das ausdrücken, was ich sagen möchte. Es gibt ja viele Ballettdirektoren, Tanzdirektoren haben eine klassische Ausbildung, sind dann Ballettdirektor geworden, haben vorher noch choreografiert und so da reingerutscht. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, Ihr Weg. Auch, dass sie dann auch verstehen, was jetzt die klassische Tänzerin oder wie sie kommunizieren, weil das sind ja schon dann auch zwei Tanzsprachen, zwei Sprachen. Das, was sie ausdrücken möchten, die Geschichte der Demenz, sage ich jetzt mal, und dann diese körperliche Umsetzung.
Nein, ich wollte das nie werden, weil ich in Gießen schon gemerkt habe, dass ich nicht gut auf der Bühne bin. Sondern wirklich war so, dass ich merkte, ich bin auf der anderen Seite tatsächlich besser. Und natürlich ist mir das im Laufe meiner Karriere immer wieder begegnet, dass wie kann das denn sein, dass du nie Tänzerin oder dass du nicht Tanz studiert hast. Aber ich glaube, für mich war das teilweise sogar hilfreich, weil ich mit anderen Mitteln arbeite und sozusagen dadurch auch andere Produktionen entstanden sind, die sich jetzt gar nicht so an dem Tanz-Tanz messen, sondern dass andere Dinge eine Wichtigkeit bekommen oder dass die verschiedenen Medien, die es hier gibt, oft auch gleich stark waren. Ich erzähle ja nicht nur mit dem Körper, sondern in meinen früheren Arbeiten hat zum Beispiel das Video, also war Anfang der 90er, als es noch gar nicht so stark war, dann waren es ja wirklich noch die neuen Medien, hat eine große Rolle gespielt. Also mit welchen Mitteln erzähle ich eigentlich? Und nein, ich gehöre nicht auf die Bühne.
An der Uni haben Sie ja Anfang der 80er Jahre auch den heutigen Tanzjournalisten Arndt Wesemann kennengelernt, also auch schon sehr früh, ich glaube 1983, 2008 haben Sie auch geheiratet. Hatte er Einfluss auf Ihre Entscheidung, diese Geschichten so umzusetzen? Und Sie entwickeln ja auch einige Projekte, glaube ich, zusammen.
Entscheidungen hat er nicht. Er ist halt manchmal auf den Reisen zum Beispiel, wo dann Themen entstehen. Das ist ja oft so, wenn ich ein Gastspiel in irgendeinem Land hatte und dann auf einmal sehe ich bestimmte Dinge und dann kommt ein Thema auf und dann ist er ab und zu dabei gewesen und er ist halt ein guter Gesprächspartner. In ganz frühen Jahren, als wir noch in Frankfurt gelebt haben und ich am Künstlerhaus Mosanturm gearbeitet habe, da zum Beispiel Wodka Concave, dieses Stück mit den Tänzerzwillingen, was auch ein sehr erfolgreiches Stück geworden ist. Das haben wir tatsächlich, ich muss es wirklich sagen, Wodka Concave, wir haben es in der Kneipe zusammen erfunden.
Sehr schöne Geschichte. Recht frühes Stück, 2008, entstand Feierabend, das Gegengift. Das Fest als Antiserum zur Diktatur unserer Leistungsgesellschaft. Tänzerinnen und Schauspieler empfangen die Zuschauer und führen durch verschiedene Stationen bis auf die Bühne. Wollten Sie dem Publikum beibringen, wie man richtig feiert?
Das war eine Zeit, wo wirklich die Arbeit sowas von im Vordergrund stand. Die Menschen wussten überhaupt gar nicht mehr, was ein Feierabend ist und was es bedeutet, auch mal loszulassen. Und sozusagen die Idee vom Karneval, warum feiert man Karneval? Man hat ein ganzes Jahr voller Arbeit und dann braucht es diese Austage, um wieder neue Energie zu schaffen, um neue Kraft herzustellen, um dann wieder in diesen normalen Rhythmus einzusteigen. Und ich habe für den Feierabend 7 verschiedene Kulturen studiert, wie die eigentlich Feste feiern und was Feste jeweils bedeuten in welcher Kultur und warum es die gibt. Und dann haben wir sozusagen aus diesen verschiedenen Kulturen 7 Stationen gebaut. Und also was ist ein Initiationsritus? Also wie beginnt so ein Fest? Wie endet ein Fest? Warum endet es so? Wie entlässt man Leute? Wie bekommt man sie dahin? Also was bedeutet auch Nahrung zum Beispiel und was bedeutet sich miteinander bewegen, tanzen? Und genau, das war wirklich ein richtiges Studium, ein festes Studium.
Wenn man so in Ihrem Werkverzeichnis blättert, dann braucht man schon einige Zeit. Es ist sehr lang. Wissen Sie selbst noch, wie viele Stücke Sie realisiert haben?
Nein. Witzigerweise, ich habe es nie gezählt. Nein.
Also ich glaube, es sind wirklich mehrere Seiten, allein das Verzeichnis.
Dabei bin ich gar nicht so ein fleißiges Bienchen. Es gibt ja Leute, zum Beispiel Marco Göke, er hat mir mal erzählt, er weiß wirklich jedes Stück. Ich finde mich gar nicht so fleißig im Sinne von viele Stücke, weil ich immer auch ganz schön Zeit brauche, um so ein Stück zu entwickeln, einfach die Idee zu entwickeln und so. Und auch früher waren das ja sehr extreme Räume, in denen das stattgefunden hat. Also diese Räume dazu zu erfinden. Ich bin bei dem Touring immer dabei, wo eben oft auch dann die neuen Ideen entstehen. Und das ist für mich eigentlich genauso interessant wie das Inszenieren. Und insofern würde ich fast sagen, ich lasse mir Zeit.
Haben Sie denn mal überlegt, ein eigenes Ensemble, ein festes Ensemble zu beschäftigen oder gar an ein Stadt- oder Staatstheater zu gehen als Tanzdirektorin?
Ich habe es überlegt, daran gedacht schon, aber es war nie eine Option. Was ich an Stadt- und Staatstheatern war es für mich dann okay und manchmal auch interessant, Stücke mit den Künstlerinnen vor Ort zu inszenieren. Aber ich habe bei diesen Produktionen immer auch wieder gemerkt, dass ich gerne auch frei bin, also ich war ja auch an den Stadttheatern frei, aber in der freien Szene mich aufhalte, weil es bei mir so ist, dass die jeweiligen Stücke, und da kann man wieder sehen, dass ich tatsächlich doch vom Schauspiel komme, dass die jeweiligen Stücke ganz spezielle Tänzer und Tänzerinnen brauchen. Also ich caste die tatsächlich, wie man Schauspieler castet, nach bestimmten Fähigkeiten, teilweise auch nach Aussehen. Es gab ein Stück, dass ich brauchte eine ganz androgyne Tänzerin. Oder es gab das Stück, was ich nicht hätte machen können ohne Tänzerzwillinge. So sind eigentlich alle Stücke oder fast alle Stücke mit ganz speziellen Leuten besetzt. Und das wäre mit einer Company eben gar nicht gegangen. Dann hätte ich immer mir Themen ausdenken müssen, die für diese Tänzer und Tänzerinnen passen. Und das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Und noch dazu kommt ja, dass ich die Stücke, die mir eigentlich am meisten persönlich auch gebracht haben, sind ja die, die ich im Ausland gemacht habe. Also eine Erfahrung wie ein Stück in Iran, in Teheran zu inszenieren, in einem Land, wo Frauen in der Öffentlichkeit nicht tanzen dürfen und das trotzdem hinzukriegen, das ist schon ein Ding. Und das ist halt super interessant und das geht über das pur Inszenatorische halt weit hinaus. Und das würde ich für meine Arbeit auch immer wieder sagen, das geht nicht nur um Stücke erstellen, sondern sozusagen auch noch über die Menschen, die Situation, die politische Situation dort zu lernen und meinen eigenen Horizont wirklich weit zu öffnen. Das ist super.
Ja, Ihre Arbeiten gelten ja auch als radikal. Sie feiern mit den Arbeiten auch seit Anfang der 90er Jahre Erfolge. Nehmen wir Letters from Tentland, in Teheran produziert. Das Stück wurde im Iran abgesetzt, weil Frauen da eben in der Öffentlichkeit nicht tanzen dürfen. In Letters from Tentland waren sie allerdings in Zelten und im Schutz der Zelte konnten sie sozusagen dann reden und die Wahrheit sagen, in Anführungszeichen. Sie bewegen sich auch, ich habe mir noch mal das Video angeguckt, sie bewegen sich auch in den Zelten und fallen mit den Zelten hin. Sie ziehen sich die Zeltspitze über den Kopf und dann ist ihr Gesicht auch nicht mehr zu sehen. Also sie werden sozusagen irgendwie eins mit den Zelten. Mhm. Und was war die Idee hinter dieser Produktion? Die war ja auch wahrscheinlich nicht ganz ohne Schwierigkeiten umzusetzen.
Ja, unbedingt. Ich war erstens die erste Frau, also ausländische Frau, die im Iran ein Tanzstück machen konnte. Und eben nur mit Frauen besetzt. Das war eigentlich ein Unding. Ich habe in Teheran selbst eben auf den Straßen natürlich immer die Frauen in den Chadors gesehen, die schon ganz stark wie Zelte wirken. Das Wort Chador bedeutet auch Zelt. Aber zu der Zeit kamen diese hochflexiblen Zelte auf, die heute ja auch überall rumstehen. Aber damals im Iran sind die mir extrem aufgefallen. Also an den Straßenrändern teilweise nur, um Bücher da reinzustellen, um Bücher zu verkaufen am Straßenrand oder am Kaspischen Meer, haben Frauen das als Schutz benutzt, um da drin sich freier bewegen zu können. Und mir sind diese Dinge einfach aufgefallen und ich fand die super interessant, um sozusagen auch die Zensur ein bisschen auszuhebeln. Also nicht nur ein bisschen, sondern viel. Weil wenn eine Frau in der Öffentlichkeit nicht tanzen darf, aber nirgendwo steht und keiner sagt, Zelte, in denen Frauen drin sind, dürfen nicht tanzen. Und das war wirklich der Trick überhaupt, weil die haben da drin natürlich auch getanzt. Und man konnte das sehen, das ist so, diese Zelte haben ja so kleine Fensterchen. Und wenn das gut beleuchtet ist, und das hat mein Beleuchtungsmeister, Beleuchtungsmann Herbert Sibulska sehr gut hinbekommen, dass man doch sehen konnte, dass da Menschen drin nicht einfach nur stehen und sprechen, sondern dass die tanzen und dass die Zelte eben auch wie wilde, weiß ich nicht, Figuren auf eine Art über diese Bühne sich bewegt haben. Und das heißt, als die Zensoren kamen, und es waren dann wirklich 3 Stunden vor der Premiere, 7 Herren, die saßen und die wollten das ganze Stück vorgespielt bekommen und die haben dann es auch geschluckt. Und abgesetzt wurde das Stück erst nach 1 Jahr und 3 Monaten. Wir sind super viel durch die Welt gereist. Wir haben in Brasilien gespielt, in Korea, wirklich überall, auf allen Kontinenten außer Australien. Und dann war die Präsidentschaftswahl und Ahmadinejad kam an die Regierung. Und dann war das Problem, dass ihm irgendwie gesteckt wurde, dass es dieses Stück gibt. Und daraufhin hat das Präsidentsoffice einen Brief geschrieben an die Schauspielerin, dass dieses Stück bitteschön zu beenden wäre. Und dann mussten wir es auch beenden, weil die Repressalien, die auf die Person selbst oder die Familie stattfinden können, viel zu gefährlich sind, um sowas zu wagen. Das war sehr, sehr, sehr traurig, weil das Stück wirklich extrem gut gelaufen ist und auch wichtig war natürlich. Aber daraufhin habe ich dann ein Antwortstück inszeniert und es war dann Return to Sender, also die Letters zurückzuschicken und das haben dann exil-iranische Frauen performt, die in Berlin leben. Und das Interessante daran ist, dass sie gesagt haben, die Hälfte des Stücks können wir so lassen, wie es ist. Die eine andere Hälfte ist natürlich, wir leben im Exil und so sind einige Dinge doch anders, aber wir sind Iranerinnen und deswegen können wir tatsächlich sehr viel übernehmen von dem, was es gab.
Wie haben sich denn die Frauen inhaltlich geäußert? Also wie offen konnten die sprechen über ihre Situation?
Dadurch, dass wir hinter verschlossenen Türen waren, war in den Proben sehr viel möglich. Irgendwann haben sie mir getraut und vertraut und Männer durften da gar nicht rein. Wir hatten wirklich Wächter vor der Tür. Sie haben mir öfter auch gesagt, mit dir als europäischer Frau können wir weitergehen, als wir normalerweise sonst hier gehen dürften. Es gab aber auch Situationen, wo sie am nächsten Morgen, weil sie drüber geschlafen haben, gekommen sind und gesagt haben, das kann ich doch nicht machen. Weil sie Angst bekommen haben, genau. Und ich habe dann gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Ihr seid diejenigen, die entscheiden müsst und könnt nur, wie weit wir hier gehen können. Und das hat mir auch der Chef vom Dramatic Arts Center, der mich damals nach Teheran geholt hat, gesagt, ich soll wirklich mich nicht selber zensieren, sondern soll einfach hören auf die Schauspielerinnen, weil die wissen, was sie tun können und was nicht. Da waren einige auch sehr Berühmte dabei. Also das war dann auch klar, dass die natürlich ihre Karriere, die ja auch nach dem Stück weiterhin stattfinden wird, auch nicht riskieren wollen. Aber ich muss sagen, sie sind weit gegangen.
Welche Rolle spielte der Tanz? Also Sie sind ja mit den Zelten, also wie haben Sie das choreografiert? Wie haben Sie denen gesagt oder wie frei waren Sie, sich so auszudrücken, mit den Zelten sich zu bewegen, wie Sie wollten?
Wir mussten ausprobieren. Das haben wir aber schon ausprobiert in dem Workshop, den ich gemacht habe, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, dass wir da je ein Stück machen, weil es begann tatsächlich mit einem Workshop. Ich war eigentlich nur für einen Workshop eingeladen. Und da kam ich schon auf die Idee, das war glaube ich an einem der letzten Workshop-Tage, so ein Zelt da mal reinzubringen. Und wir hatten 1 oder 2, glaube ich, da merken wir schon, wie ausdrucksstark diese Zelte sind. Die sind wirklich wie eine zweite Haut. Und wir haben da gesessen und zugeguckt, was die Schauspielerinnen da drin entwickeln können. Und es war so, dass wir teilweise wirklich richtig geweint haben, weil das so super traurig war, dieses Weggeschlossensein und dieses immer so in diesem Verborgenen leben zu müssen. Und das haben die wahnsinnig intensiv darstellen können mit dieser zweiten Haut. Und gleichzeitig aber auch hatte das eine wahnsinnige Komik. Also es war so ein bisschen wie Barber-Papa-Figuren, die so durch die Landschaft gepurzelt sind. Oder viele haben das auch mit Oskar-Schlemmer-Figuren verglichen und so.
Triadische Ballett.
Genau, so. Und das hat ein solches Potenzial, was man eben schon in den ersten Tagen spüren konnte, sodass ich da überhaupt keine Zweifel hatte, wenn man die mal eine Weile da reinlässt. Und die waren extrem erfindungsreich. Die haben eine Szene entwickelt, dass sie in ein Zelt, was nicht groß ist, was ja normalerweise für eine Tänzerin und Schauspielerin da war, Da haben sie vorgeschlagen, wir enden das Stück so, dass wir alle in diesem einen Zelt drin sind, samt ihren Zelten. Die sind also sozusagen kopfüber in den Reißverschlussschlitz reingegangen und haben mit allen Zelten, das waren 6 Schauspielerinnen, irgendwie da drin Platz gefunden, ihre Zelte so zusammengeknallt, dass es ging. Es war der Hammer, diese Szene. Und damit muss ich sagen, das waren hauptsächlich die, weil die angeboten haben und gespielt haben damit.
Sie haben sich immer wieder mit muslimischen Ländern auseinandergesetzt. In Ihrem ebenso sehr bekannten Stück Burqa Bondage, einem riskanten deutsch-afghanischen Theaterprojekt, spielen Sie auf der einen Seite auf die Tradition des Fesselns in Japan an, andererseits aber auch auf die Burqa als Versteck oder Maske im Iran. Also der islamische Schleier und die japanische Bondage sind aus Ihrer Sicht vielleicht doppeldeutig auch in ihrer Funktion als Fessel, aber auch als Schutz. Und um das Stück gab es natürlich auch viele Diskussionen. Und ist Provokation dann auch Teil Ihres Konzepts an der Stelle?
Naja, der Titel ist auf jeden Fall provokativ. Aber mir ging es eigentlich gar nicht so sehr darum, zu provozieren, sondern ich war in Japan. Es gab 2 Jahre, wo ich wahnsinnig oft nach Japan eingeladen worden bin und habe da die Bondage-Kunst kennengelernt und fand es super interessant, von denjenigen, die sich bondagen lassen, eben zu hören, was das für ein starker Schutz auch ist, was es bedeutet.
Also dieses Bandagieren.
Genau, was das Bandagieren bedeutet und wie sehr man sich sozusagen in so Hände von dem Bondage-Meister gibt und dass diese Fessel, die wir das ja natürlich erstmal sehen, weil es ist eine Fessel, aber auch zu einer ganz großen Freiheit führen kann. Und das haben sie eigentlich alle beschrieben, das führt zu einer irrsinnigen Freiheit. Ja, und warum das dann auch oft so kritisch gesehen wurde, ich habe in Afghanistan auch Workshops gemacht, weil wir ein Stück dort gespielt haben und ich bin dann länger geblieben und habe an der Uni für Theaterleute Workshops gegeben und da waren eben auch Frauen dabei und die haben mir dann irgendwie so Sachen gesagt, natürlich ist die Burqa eine Katastrophe für sie, und aber sie sagten gleichzeitig, ich muss auch bedenken, es hat auch Vorteile. Sie sagen, wir ohne die Burqa konnten wir nicht Jungs daten. Und ich fand, wie Jungs daten, dann sagen, ja, es erkennt uns ja keiner darunter. Also auch dieses Ding gibt auch eine Freiheit. Einfach sozusagen, man kann damit natürlich auch spielen und man kann dadurch Freiheiten erzeugen. Und das haben wir versucht eben aufzunehmen und das wollen natürlich sehr viele Leute so überhaupt nicht hören, weil man sagen kann, wie kann das sein, dass man, wenn man Frauen so unter so ein Tuch versteckt und sie überhaupt noch nicht mehr die Augen sehen kann, was kann das mit einer Freiheit zu tun haben? Andererseits finde ich, ist es auch logischerweise eine völlig freie Entscheidung. Sollte es sein, ist es leider Gottes oft nicht natürlich, sollte es sein, dass man das tragen kann. Und ja, das war das Thema dieses Stückes. Und wir haben uns natürlich schon ganz schön die Zähne ausgebissen, das kann man schon sagen.
Ja, die beiden Pole, Fessel und Freiheit, sind nur auch sehr entgegengesetzt.
Ja, aber das denkt man. Das Beispiel der Bondage in Japan zeigt ja, dass es das eben nicht unbedingt sein muss. Und ich muss auch sagen, also mein Lehrer, George Tabori, hat schon in den ersten Arbeiten, wo ich dabei sein kann, das war damals in München der Kammerspielen, hat er Warten auf Godot inszeniert, denn ich war damals Hospitantin dort. Und er hat immer von dem Korsett der Freiheit gesprochen. Und da ist ja was dran. Wenn man sozusagen bestimmte Dinge durch ein Korsett ausschließt, ist das, was man innerhalb dieses Korsetts machen kann, kann viel intensiver werden. Kann vielleicht auch viel interessanter sein, weil eben nicht mehr alles möglich ist. Das ist natürlich auch eine Frage, wenn es eine freie Entscheidung ist, ist es gut, wenn man gezwungen wird, in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Burqa zu tragen, ist es natürlich nicht gut. Aber dieses Korsett der Befreiung finde ich eine total interessante Gedanken. Und man kennt es zum Beispiel auch von Kindern, das Pucken. Man nennt es, glaube ich, Pucken, dass man, wenn man Kinder sozusagen sehr, also fast ein bisschen wie Bondet, sehr enge Kleidungsstücke anzieht, das gibt eine Freiheit diesen sehr kleinen Kindern. Und das kommt uns komisch vor, aber da steckt eine Wahrheit drin, glaube ich.
Gibt es denn etwas, von dem Sie sagen würden, wir haben jetzt über einige Stücke auch gesprochen, das ist in allen Ihren Werken vorhanden, also vielleicht ein bestimmter Gestus, eine Haltung, eine bestimmte Idee, also so, solche Sachen, die immer wieder auftauchen, die bei Ihnen einfach im Werk drin sind, die Sie immer wieder mit reinnehmen?
Naja, dadurch, dass Sie den Hasenschlag ja erwähnt haben ganz am Anfang, ich biege schon ab. Das ist schon wahr. Also in den Anfangsjahren war es immer so die Forschung auf dem Feld der Blicke und dann war es irgendwann die Katastrophen- oder Konfliktchoreografin. Aber wenn man es jetzt mal auf einen gemeinsamen Nenner runterbrechen wollte, dann würde ich sagen, dass die Freiheit eine sehr große Rolle spielt. Und ja, und das hat natürlich auch mit der Kunst zu tun, die man sich, also die Freiheit, die man sich sozusagen versucht zu nehmen in der Kunst. Und was ich finde, heutzutage immer schwieriger wird. Aber ich hatte ja das Glück, in den frühen 90er Jahren schon anzufangen, da war das tatsächlich noch so, dass man viel freier auch auswählen konnte, was man inszenieren will und sich viel mehr Freiheit nehmen konnte. Und das hat sich durch die Arbeit schon auch durchgezogen.
Welche Rolle spielt denn die Auswahl der Musik und Bühnenbildkostüme? Das passt sich dem Stück dann an, ne? Das Stück, die Idee ist zuerst und dann kommt das.
Es ist, sagen wir so, in den ersten Jahren, zum Beispiel das erste Stück, Die Krankheit Tod, da hat das Publikum unter einer Folie gelegen. Das war ein Liegestück. Das erste Tanzstück, da habe ich mit einer Tänzerin gearbeitet. Da war es eigentlich so, dass der Text zwar zuerst da war, aber über den Text sozusagen diese räumliche Umsetzung gekommen ist. Und so war es auch bei Wodka Konkav. Das ist ein Text von Jerofejew, Die Reise nach Petuschki. Und da war es so, dass zuerst die Erfindung des Raumes da war und über diese Erfindung dann die Idee der Tänzerzwillinge kam und daraus dann die Choreografie entstanden ist, weil das eine völlig andere Art von Choreografie war. Das Stück war nur über Spiegel zu sehen, eingespiegelt, über 5 oder 6 verschiedene Spiegel, die in unterschiedlichen Winkeln im Raum aufgehängt waren. Und davor stand die sogenannte vierte Wand, also eine wirklich schwarze Wand. Das Publikum hat nur über die Spiegel sehen können, was die Figuren dahinter machen. Und dadurch, dass es Zwillinge waren, konnte man einfach überhaupt nicht erkennen, wie viele Personen das waren. Und hatte mit diesen Halluzinationen zu tun, die in dem Stück eine Rolle spielten. Also würde ich sagen, da war es oft auch der Raum, der im Vordergrund stand oder zuerst da war. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, die verschiedenen Medien spielen oft eine gleichwertige Rolle. Und insofern sind es auch immer sehr verschiedene Arten von Musiken.
Sie haben auch Tanzfilme gedreht, in denen es um Freiheit geht, zum Beispiel Emotional Rescue. Das war auch ein sehr früher Film über eine Tanzgruppe im palästinensischen Ramallah, im Krisengebiet. Den 20-minütigen Film, den kann man sich auch heute noch anschauen. Sie zeigen darin Menschen hinter Mauern und hinter Gefängnistoren. Eine Tänzerin ist in ihrem Hemd gefangen, die Hemdärmel sind ineinander verknotet. Da sagen wir wieder dieses Verbinden, Fesseln, sodass Oberkörper und ihre Arme sich gar nicht mehr frei bewegen können. Und es fährt immer wieder ein Krankenwagen durch das Bild. Ein Kaffeeverkäufer taucht auf und gibt Hoffnung. Man hat den Eindruck, es geht weiter. Und am Ende sind auch die Tänzer entschwinden dann am Strand. Wie stehen Sie heute zu dem Film?
Sehr aktuell. Am Schluss dieses Filmes liegen die Tänzer im Toten Meer und können sich nicht mehr bewegen, leben aber noch. Sie sind ziemlich bewegungslos, aber eigentlich lebendig tot, um ehrlich zu sein. Und das ist so ein bisschen die Situation jetzt ja auch. Insofern ist der Film ja eigentlich sehr aktuell. Ich sollte eigentlich eine Choreografie machen, ein Stück, und habe aber gemerkt, das hat wenig Sinn, ich komme nicht raus. Also sie kommen ja da nicht raus, sie können nicht...
Wird dann nur dort gezeigt werden.
Wird dann nur dort gezeigt, und das ist der nächste Punkt dieser Traurigkeit der Aktuellen. Sie kommen nicht raus. Mhm. Und habe mich dann entschieden, den Film zu drehen, und dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich als in Deutschland lebende Person kann nicht über ihre Situation dort reden. Das müssen die entscheiden und müssen sie sagen, was für Themen da vorkommen. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich mit jeder einzelnen Person, die an dem Film teilnehmen wollte, ein Gespräch geführt habe. Und sie haben mir erzählt, was für sie wichtig wäre in einem solchen Film, der dann ja international gezeigt wird, vorkommen muss. Und so haben wir sozusagen die Szenen entwickelt durch ihre Ideen. Und dann habe ich versucht, also diese Perlen zu einer Kette zusammenzusetzen und daraus einen Film zu machen. Und ich bin ja nicht eine erfahrene Filmemacherin. Ich hatte einen wunderbaren Kameramann, der mir großartig geholfen hat, und so ist dann dieser Film entstanden. Und natürlich, im Endeffekt hat sich, obwohl der Film ja schon relativ alt ist, hat sich für die Personen, die da leben, überhaupt nichts verbessert, sogar nur verschlimmert. Und die meisten, die dort mitgespielt haben, haben das Land auch verlassen.
Inwieweit glauben Sie denn, dass Tanzfilm oder die Kunst jetzt generell speziell in Krisengebieten überhaupt Einfluss auf politische Situationen haben können?
Ich glaube sehr stark. Die Palästinenser haben mir ganz oft gesagt, das ist einfach sozusagen, Ventile müssen sich öffnen können. Wenn man permanent nur so starken Druck erlebt und das Gefühl hat, eingesperrt zu sein und sich nicht äußern zu dürfen, dann ist die Kunst natürlich ein super Mittel, weil die wissen ja ganz viele Mittel und Möglichkeiten, wie man Dinge doch sagen darf, obwohl man sie eigentlich nicht sagen darf. Das wissen Leute, die in der DDR gelebt haben, sehr gut.
Wäre die Ukraine jetzt ein möglicher Ort, ein Projekt durchzuführen?
In der Krisensituation oder in der Kriegssituation würde ich da nie hingehen. Und die Situationen haben sich auch verändert. Ich würde jetzt ja auch auf keinen Fall mehr in den Iran gehen. Das brennt alles viel zu sehr. Und ich hatte wirklich oft auch großes Glück, also dass es überhaupt ging, im Iran so ein Stück zu machen. Ich weiß, die Zeit hat ja auch geschrieben, das Wunder von Chadoristan. Das war wirklich ein Wunder. Und das war eine ganz kurze bestimmte Zeit, wo das möglich war. Und danach wäre das nie wieder möglich gewesen. Und genauso ist es auch in Kabul gewesen, als wir dort waren, war irgendwie noch alles okay. Und dann hatte ich so einen längeren Workshop dort. Und ich weiß noch, dass man sagte, das wird langsam brenzlig, die Taliban rücken näher an Kabul ran. Und ich dachte noch, oh mein Gott, warum muss ich jetzt hier gerade in Kabul sitzen?
Kommen wir zu Ihren neueren Choreografien auch. Also Sie sind ja den Themen der Zeit auch immer etwas voraus. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Auch mit dem Eindringling, der uraufgeführt ein halbes Jahr vor der offiziell anerkannten Corona-Pandemie. Und in dem Eindringling kann man Themen wie die Corona-Pandemie oder aber auch die Flüchtlingsproblematik sehen. Tatsächlich ist das Werk ja entstanden, bevor Corona anerkannt wurde. Und jeder Zuschauer konnte sich das anschauen und sich so sein eigenes Bild machen, was er jetzt nun damit anfängt. Das ist ja auch ein großes Wesen, ein fiktives Wesen, also nicht kein fiktives, sondern wie nennt man es, wie eine Krake auf der Bühne mit langen Fangarmen. Und jeder konnte sich überlegen, ob jetzt der Eindringling ein Virus ist oder wie gehen wir mit der Migration um. Nun ist ja jetzt jeder vorbelastet. Also wenn man das Stück jetzt zeigen würde, würde es wahrscheinlich ganz andere Reaktionen geben und vielleicht auch gar nicht mehr das, was Sie eigentlich ursprünglich intendiert haben.
Ja, genau. Es ist tatsächlich interessant, wie das überhaupt kam, dass ich so kurz vor dem Ausbruch so ein Stück inszeniert habe. Und ist, weil ich hatte nicht an ein Virus gedacht, sondern tatsächlich an Dinge, die eindringen und wie Dinge, die man nicht kennt, die fremd sind, die uns stören, die aber natürlich nur, weil sie fremd sind, deswegen nicht Störfaktoren sind und wie unsere oft auch engstirnige Situation oder Reaktion auf sowas ist. Und wir haben das Stück dann getourt, allerdings nur national. Und es wurde dann auch, ich glaube, 2 Monate vor Corona war dann tatsächlich auch schon die letzte Aufführung. Somit wurde das Stück mit dem, was Sie sagen, nie konfrontiert, zum Glück. Weil das hätte mir nicht gut gefallen. Ich finde es im Nachhinein super, aber ich finde es interessant, dass es möglich war, sozusagen eine Nase dafür zu haben. Aber ich glaube, ich hätte das Stück dann auch ungern gespielt in der Corona-Zeit, weil mir das zu platt gewesen wäre.
Mhm. Ja, aber das ist eigentlich das, dieses Vorhersehen, wie Sie sagen, Ihre Mutter hat das immer schon gesagt, dass Sie das können, ja. Das ist schon dann eine Gabe. Ja. Sie suchen sich ja auch immer andere Partner aus und auch verschiedene Tanzstile. In Made in Bangladesch, wo es unter anderem um die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterin in den Fabriken ging oder geht, war es der Kathak, also ein erzählender indischer Tanzstil in gute Pässe, schlechte Pässe. Da herrschte Akrobatik vor und in dem Eindringling war es auch an Kung Fu angelehnt. Die Entscheidung, welchen Tanzstil Sie nun zu welchem Stück nehmen, das ist Intuition oder?
Nein, das kommt immer direkt aus dem Thema. Zum Beispiel, weil Sie jetzt gerade den Kathak gesagt haben, es ist ein nordindischer Tanz und der ist ein Tanz, der sehr stark, eine starke Fußarbeit hat und die Füße, ich würde mal sagen, stampfen fast, also sie klopfen Rhythmen in den Boden.
Zu den Nähmaschinen.
Genau. Und dadurch entstehen irrsinnige Rhythmen und genau, und mich hat der Druck interessiert, den diese Füße erzeugen, was stark mit der Situation der Näherin und der überhaupt der gesamten Situation dieser Textilindustrie zu tun hat. Und dafür habe ich mir natürlich einen Kathak-Choreografen zur Seite genommen, weil ich natürlich nicht Kathak kann und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit ihm, Vikram Iyengar, der das eigentlich choreografiert hat. Ich habe sozusagen die Anweisung gegeben, was ich inhaltlich mir wünsche, aber die Choreografie in dem Fall war eigentlich von ihm. Und bei gute Pässe, schlechte Pässe war es für mich interessant, das Thema, wer hat denn jetzt, also wer auf dieser Welt besitzt einen guten Pass und wer auf dieser Welt hat einen schlechten Pass und was bedeutet es, einen schlechten Pass zu haben? Wie ist Reisefreiheit behindert, begrenzt oder teilweise sogar überhaupt nicht vorhanden? Und wollte somit das zeigen über 2 verschiedene Kunstgattungen. Und habe somit eine Tänzerfraktion und Tänzerinnenfraktion aufgebaut und eine Akrobatinnenfraktion, die einander gegenüberstanden und sozusagen über ihre verschiedenen Mittel miteinander konkurriert haben. Und ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, wie ich auf Akrobatik gekommen bin. Ich fand es aber irgendwie interessant, ein Kunstmittel oder ein Ausdrucksmittel zu nehmen, was eben auch stark körperlich ist, also was dem Tanz ja auch auf eine Art nahe ist, aber dennoch völlig anders funktioniert. Und insofern war es auch da wieder eine ganz klar inhaltliche Entscheidung, wer in Frage kommt. Und bei dem Eindringling war es auch so. Das hat stark auch mit Gewalt zu tun, also Abwehren von Dingen, Menschen, die in Systeme eindringen wollen, die oft ja auch ziemlich verschlossene Systeme sind. Dazu braucht es Gewalt. Und somit habe ich zum ersten Mal auch eben mit Kampfkunst gearbeitet. Und somit sind die Castings dann ja noch auch klar. Das heißt, da können dann gar nicht mehr alle auftauchen, sondern Leute, die das irgendwie können. Und
sonst wird es auch gefährlich
tatsächlich. Genau, sonst wird es sehr gefährlich. Wir hatten aber auch noch jemanden dabei, der dann Trainings gegeben hat. Und ich bin ja keine Expertin für Kampfkunst und ich bin eben auch keine Expertin für Katak. Und bei den Akrobaten war es auch so, kann man vielleicht für generell für meine Arbeit sagen, dadurch, dass ich eben nie selber Tänzerin war und diese Sprachen nicht selber sprechen kann, ist es so, dass ich auf jeden Fall immer mit Menschen arbeiten muss, die Profis sind, wirkliche Profis sind. Laien ist ganz, ganz schwierig, weil die Verantwortung haben oft die, weil ich gar nicht entscheiden kann, ob so ein Körper das jetzt tun sollte oder nicht.
Ja. Kommen wir zu einem Ihrer jüngsten Werke oder dem jüngsten Werk. 2024 stehen die Berliner Hungerspiele auf dem Programm. Habe ich gelesen in Ihrer Agenda. Vielleicht eine Anspielung auf Franz Kafka, der im Sommer 2024 vor 100 Jahren verstarb. Der Band Hungerkünstler war sein Spätwerk. Andererseits hat mich der Titel auch erinnert an den Film Tribute von Panem. In dem fiktiven Film veranstaltet das Regime eines totalitären Staates, kurz gefasst, jedes Jahr Hungerspiele, um seine Macht zu demonstrieren. Und 24 Jugendliche treten gegeneinander an und nur einer kann überleben. Was ist Ihre Idee hinter den Berliner Hungerspielen?
Ja, das hat mit der Zeit zu tun, in der wir gerade leben. Es sind irgendwie Hungerzeiten. Und ich habe letztens von einem bekannten Dramaturgen, Tanzdramaturgen gehört, dass diejenigen freien Künstler und Künstlerinnen derzeit vor den Berliner Arbeitsämtern Schlange stehen, weil sie einfach keine Jobs mehr haben. Das ist tatsächlich, glaube ich, für die freie Szene eine große Hungerzeit eingetreten.
Durch Corona? Nachfolge von Corona?
Die Förderungen werden extrem eingestampft. Und die freie Szene wird nicht mehr gefördert, sondern eher so die Kreativindustrie.
Das heißt?
Das sozusagen wie
Events.
Ja, genau. Mhm. Also, oder fast so ein bisschen wie Start-up. Das ist, und auch eben Institutionen werden gefördert, aber sozusagen nicht mehr, auf keinen Fall mehr so kleine Projekte. Also das war ja das, was sie oft gemacht haben. Aber es geht wirklich jetzt darum, große Dinge zu machen. Und um große Dinge zu machen, braucht man viele Mittel. Wir sind inzwischen halt auch wahnsinnig viele Künstlerinnen geworden. Das heißt, der Kuchen musste durch wahnsinnig viele Leute geteilt werden. Und das funktioniert eben nicht mehr, wenn man sagt, eigentlich werden nur noch große Projekte gefördert und die sind gewollt. Das ganze Kleine wird abgeschafft. Es ist die Überlebenskunst für den Einzelnen tatsächlich zu einer Kunst geworden.
Sie sind ja auch frei.
Genau. Das bedeutet für mich auch tatsächlich große Änderung, weil also wir merken einfach, dass bestimmte Verhaltensweisen, das kann schon auch durch Corona, wahrscheinlich sogar durch Corona gekommen sein, dass die Leute eben sich auch dran gewöhnt haben, gar nicht mehr so sehr ins Theater gehen zu wollen und die Kinos sind auch deutlich leerer als früher. Und ich habe gelernt, dass die Spieleindustrie und das Spielen, das Gaming so weit in den Vordergrund geraten ist, dass sie eigentlich, also Theater, Konzert, Kino, Tanzveranstaltungen total abgehängt haben und trilliardenfach überholt haben. Und ich finde, es geht ja oft Veranstaltungen, wie finden wir eigentlich ein neues Publikum? Wie kommt man an die Leute wieder ran, dass wir nicht immer nur den Silbersee, nichts gegen den Silbersee, aber dass nicht immer nur der Silbersee im Theater sitzt? Und da muss man sich eben schon überlegen, also was können wir Theaterleute tun, um sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren? Und die Berliner Hungerspiele spielen eben genau damit. Wie ist es möglich, dass Gaming und das Theater miteinander zu verbinden? Und es ist für mich eine ganz große neue Herausforderung, weil ich eben 30 Jahre gewohnt bin, Theater zu inszenieren. Natürlich wissen wir, dass das Publikum heutzutage gar nicht mehr so scharf darauf ist, also schon mal gar nicht die Jüngeren, ins Theater zu gehen und sich auf einen Stuhl zu setzen und dort ein oder zwei Stunden sich etwas vorspielen zu lassen, sondern es ist ja ein starker Wunsch der Partizipation vorhanden. Und dass wir Mitmachtheater nicht wollen, ist auch mehr oder weniger klar. Also wie geht dieses Partizipieren? Und das geht natürlich über Spiel gut, weil man dadurch eben die Menschen auch an Entscheidungen teilnehmen lässt. Die Geschichte kann somit gar nicht ganz vordefiniert sein, weil wenn Menschen kommen und sozusagen da drin auch Rollen übernehmen.
Dann, was meinen Sie mit Gaming dann?
Genau. Und damit ist dann auch natürlich, sind auch Entscheidungen zu Fällen von denjenigen, die teilnehmen und die dann vielleicht gar nicht mehr, wir auch nicht mehr als Zuschauer benennen sollten, sondern als Spieler. Oder wo es dann eben auch gar nicht mehr so ganz klar ist, was sind eigentlich, wer die Schauspieler und was sind die Spielspieler, also diejenigen, die sozusagen von außen dazugekommen sind. Und dass sich diese Grenzen auch mehr auflösen und auf eine Art das Genre, auch ein Genre zu erfinden. Ich will gar nicht sagen, dass es noch nicht erfunden worden ist. Es gibt schon Versuche dazu, aber ich glaube, dass ich da auch von der Gaming-Industrie auch ein bisschen anstecken zu lassen, weil wir müssen uns auch nichts vormachen. Das Theater ist sowieso zur Industrie geworden. Und dann, schade auf eine Art natürlich, aber auch das kann ich nicht ändern. Und dann zu sagen, was heißt es eigentlich, sich in dieser Gaming-Industrie zumindest davon zu lernen, was sind die Strategien, die sie benutzen, warum sind die so erfolgreich, wie kann man aber diese Strategien benutzen, mit dem, was ich als Theaterfrau sozusagen in meinem Theaterkoffer habe und zu versuchen, das neu zu verbinden und vielleicht auch Themen zu finden, die sozusagen meine Themen sind. Aber ich kann wirklich sagen, ich begebe mich gerade auf ein völlig neues Feld. Ich biege tatsächlich absolut ab gerade wieder. Wohin das führt, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, so weiterzumachen, wie das die letzten 30 Jahre gegangen ist, geht überhaupt nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine Chance. Weil ich eben, wenn ich beantrage, war es früher so sicher wie das Amen in der Kirche, dass ich Gelder vom Hauptstadtkulturfonds bekommen habe. Das ist jetzt so unsicher wie nur irgendwas. Aber ich sehe tatsächlich keine Chance mehr. Ich kann auch nicht mehr so touren wie früher. Ich bin teilweise mit einer Produktion nach Korea geflogen, habe die dort ein- oder zweimal auf dem Festival gespielt.
Geht halt schon klimatechnisch überhaupt
nicht. Man kann das gar nicht verantworten. Mhm. Und das war auch ein großes Privileg, dass wir so arbeiten konnten, dass wir so reisen konnten. Dieses ganze Touring, großartig, aber diese Zeiten sind definitiv vorbei.
Sie haben eben von Ihrem Theaterkoffer gesprochen. Viele Choreografen suchen ja auch nach Möglichkeiten, ihr eigenes Werk zu archivieren und dass die Nachwelt das hat und andere Tänzer und Choreografen das einstudieren können. Was Cunningham hat das mit sogenannten Kapseln gelöst. Da war dann Musik, Bühnenbild, Kostüme konnte man erwerben, kann man erwerben und hat dann ein Werk sozusagen komplett. Pina Bausch, gibt es die Pina Bausch Stiftung, die das Werk verwaltet. Die Frage ist eben, muss das so sein? Will man das? Will das das Publikum? Wollen Sie das als Schaffende? Aristoteles hat ja mal gesagt, sinngemäß, eine Aufführung ist überflüssig. Wichtig ist, dass die Botschaft bleibt. Wie halten Sie es?
Mit dem Archiv. Ich habe es nicht so mit Archiven, muss ich sagen. Natürlich habe ich irgendwann angefangen, mir eine schöne Website zu bauen und die archiviert ja doch eine ganze Menge. Habe aber, und Sie haben ihn vorhin erwähnt, mein Mann Arndt Wesemann hat es gemacht, dass er mir auch Kisten gebaut hat, in denen die jeweiligen Notizen oder CDs damals noch oder DVDs und Bücher, die dazu eine Rolle gespielt haben und Regiebucheinträge und alles, was eine Rolle spielt, einzeln verpackt hat. Und diese Kisten stehen jetzt auf einem Schrank oben und stapeln sich eben. Also es gibt es. Und er hat sich auch schon überlegt, in welche Institute er es wohl geben würde. Ich glaube, es war Köln, das Tanzinstitut in Köln. Aber soweit ist es noch nicht.
In dem Buch War schön kann wegaltern, in der darstellenden Kunst erzählen Sie eine wunderbare Anekdote. Sie wollten mal ein Buch herausgeben, das den Titel Vergesst Helena Waldmann haben sollte. Und es sollte auf Papier gedruckt werden, das sich nach einiger Zeit selbst auflöst. Der Verlag hat abgelehnt.
Genau so war es, leider. Wir haben wirklich schon dran gearbeitet. Und das war zu der Zeit, als wir an Revolver besorgen, also dem Demenzstück gearbeitet haben. Deswegen hieß es Vergesst Helena Waldmann. Sozusagen, es verbleicht ja sowieso. Und natürlich war das eine starke Provokation, aber es passte zu dem damaligen Zeitpunkt und der inhaltlichen Auseinandersetzung sehr gut. Aber ich denke, die Provokation war für den Verlag dann irgendwie doch eine Nummer zu viel.
Jetzt haben Sie die Kisten. Das ist auch gut. Ja. Wie sehen denn Ihre Pläne in Sachen Tanz für die Zukunft aus? Gibt es da schon Pläne?
Nein, überhaupt nicht. Das ist traurig alles gerade. Ich habe kein Land im Auge. Ich denke momentan tatsächlich mehr an Berlin, was ich immer jahrelang dann auch schon nicht mehr gemacht habe, weil ich halt außerhalb von Berlin immer bessere Arbeitsbedingungen gefunden habe als hier. Und bin gerade so ein bisschen dabei, zumindest zu versuchen, mich mit der Stadt und den Leuten hier und den Künstlern hier wieder zu verbinden.
Berlin, also was wie Heimat. Was ist denn für Sie das Wichtigste jetzt im Leben?
Oh, ganz sicher Freunde. Das hat auch natürlich damit zu tun, ich werde ja nicht jünger. Und ich merke einfach auf das, wenn es darum geht, sozusagen auch in schwierigen Situationen zu sein, wer bleibt denn da übrig? Das sind die Freunde. Und Freunde, weiß ich ganz klar, wollen gepflegt werden.
Ich hatte Sie eingangs zitiert. Ich zitiere nochmal. Diesen wendigen Hasenschritt, um nicht erschlagen zu werden, halte ich für den wichtigsten Tanzschritt überhaupt. Jetzt müssen wir das natürlich noch auflösen. Was meinen Sie damit konkret?
Als Kind, ich bin nie schnell gerannt, sogar ziemlich langsam. Und mich hat man dabei nie fangen können. Es lag einfach daran, dass ich dauernd abgebogen bin. Das habe ich mir gemerkt für mein weiteres Leben. Man muss gar nicht unbedingt super flink sein. Man muss nur schlau genug sein und wendig genug sein. Und das ist nämlich genau das, wendig genug sein, um irgendwie überleben zu können. Und die Not, die wendig macht, war ein großes, großes Leitmotiv in meinen Arbeiten.
Vielen Dank, Helena Waldmann, Tanzregisseurin und Choreografin. Mein Name ist Nathalie Kurt.